Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sohn ohne Vater, so heißt der neue Roman von Feridun Zamoglu. In diesem Buch geht es um den Tod seines eigenen Vaters, um die Frage, wie lebt er als Sohn weiter nach diesem Verlust und sogar, kann er überhaupt weiterleben? Darüber habe ich geredet mit Feridun Zamoglu. Dieses Gespräch hören Sie gleich hier in der Lesart. Der neue Roman von Feridun Zamoglu, der beginnt mit diesen Sätzen. Meine Mutter ruft mich in aller Frühe an. Sie sagt, dein Vater ist tot. Er ist zum Gerechten geschritten. Es geht um den Tod des Vaters in dem Roman, um Erinnerungen an das Leben in dieser Familie, um eine Reise zu der Mutter, die alleine zurückgeblieben ist. Und Feridun Zamoglu, der hat schon viele Romane in sehr unterschiedlichen Stimmlagen und Stilen geschrieben, zu den unterschiedlichsten Themen. Dieser neue Roman Sohn ohne Vater, das ist vielleicht sein persönlichster. Und daraufhin habe ich ihn angesprochen bei unserem Gespräch vor dieser Sendung. Also ich wollte wissen, wie ist das aus Ihrer Sicht? Ist dieses Buch für Sie ein ganz besonders persönliches?
Der Tod schneidet hinein. Es ist tatsächlich so gewesen, dass die Nachricht vom Tod meines Vaters mich im wirklichen Leben und nicht im anderen Leben auf dem Papier, im Roman, mich herausgeschleudert hat. Aber tatsächlich ist es in jeder Hinsicht sehr, sehr aufreibend gewesen. Und es ist wirklich ein anderer Ansatz gewesen und Angang, dieses Buch zu schreiben. Persönlich, ja. Ich habe mich sehr früh in der Zeit der Fertigstellung des Buches entschieden, nicht einfach bloß niederzuschreiben, was geschah, sondern ich wollte tatsächlich mir das eine oder andere auch ausdenken. Insofern ist es ein sehr persönliches Buch, denn mein Vater hat mir sehr viel bedeutet. Ich liebte ihn und liebe ihn immer noch sehr. Er fehlt mir sehr. Und gleichzeitig ist aber dieses auch eine Geschichte voller Tücken, voller ausgedachter Passagen.
Und diesen Anfang des Romans habe ich ja gerade zitiert, der setzt ja gleich einen hohen Ton, einen religiös grundierten Ton mit diesem Satz, er ist zum Gerechten geschritten. Wie wichtig ist das Religiöse für den Roman?
Man muss nicht besonders religiös sein, man kann sagen, nun ja, also wenn jemand stirbt, ist er uns Lebenden entrissen und es ist eine andere Welt. Jedenfalls ist dieser Mensch nicht mehr in dieser Welt und der Glaube an die andere Welt, man muss nicht religiös sein, aber selbstverständlich kommt ins Spiel das Jenseitige. Ich habe versucht in diesem Buch unter anderem auch darzulegen, was es bedeutet, wenn jemand gewissermaßen entsockelt wird. Also der Tod des Vaters hat mich auch herausgerissen und ich habe, wie ich tatsächlich auch im wirklichen Leben es tue, in diesem Buch, in dieser Geschichte, ich bete, da tauchen kleine kurze Gebete auf und man kann vielleicht einen Kinderglauben voraussetzen an den Glauben vom Fortbestehen der Seele.
Und diese Trauer, die der Sohn empfindet, die von der Sie erzählen, die geht ja an einigen Momenten zumindest bis an den Rand des eigenen Lebens heran. Einmal sagt der Sohn in dem Buch, Vater ist tot, ich lebe, müsste ich mir die Kehle durchschneiden?
Es sind harte Worte, das stimmt.
Ja, aber woher kommt diese Frage, ob kann ich noch weiterleben, wenn mein Vater tot ist?
Ist es wirklich gerecht, wenn ein Mensch, der einem so nahe stand, weggeht, ist es gerecht, weiter zu atmen? Das ist natürlich ein sehr seltsamer Gedanke, der einen nur manchmal überkommt, wenn man besonders schwermütig ist. Ich war natürlich sehr, sehr traurig und habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass die Dinge weiterlaufen. Eine naive Frage, aber man muss sich vorstellen, es ist vorbei mit der Normalität, es ist vorbei mit den Geläufigkeiten. Und ich habe tatsächlich gedacht, es darf nicht sein, dass ich einfach so weiter mache, aber noch radikaler, dass ich weiter bestehe. Habe ich wirklich das Recht dazu? Er ist gegangen und vor allem kam dann die Frage und ich habe das immer weggeschoben, tue ich immer noch. Was ist denn, wenn meine Mutter geht? Dann ist aber Schluss.
Was heißt das, dann ist aber Schluss?
Dann ist ein noch radikalerer Einschnitt. Es ist ja so, dass weitergeht und weitergehen muss und dass man früher oder später sich eingestehen muss, man lebt weiter, bis man nicht mehr kann. Und Schluss bedeutet erst einmal das große Entsetzen, die Vorstellung, dass es unmöglich sein kann, ohne die Mutter weiterzuleben. Aber ich fürchte, das Leben ist ja hart. Man wird weiterleben. Ich werde weiterleben. Meine Schwester wird weiterleben. Nur die Welt wird ärmer werden für meine Schwester und mich.
Jetzt haben Sie aus dieser sehr tiefen Erfahrung einen Roman gemacht. Wie weit war dieser Weg? Wie sind Sie zu der Struktur dieses Romans gekommen?
Es war für mich wirklich sehr befreiend, der Gedanke, frei zu sein. Also nicht bloß die Abschrift der Wirklichkeit zu versuchen, sondern hinauszugehen. Wenn ich denn denke, ich bin hinausgeschleudert worden durch diesen Einschnitt, dann kann ich auch erfinden, kann ich mir Geschichten ausdenken. Das gab mir eine Freiheit. Es war für mich notwendig, vielleicht, ich weiß es nicht, wieso ich dieses Buch schreiben musste. Natürlich ist es eine Art Verarbeitung. Es fiel mir leichter, weiterzuleben, aber gleichzeitig die Beschäftigung mit dem Thema, mit dem Tod des Vaters, war jetzt nicht besonders prickelnd. Deshalb habe ich skurrile Geschichten, die tatsächlich auch stattfanden, aufgeschrieben. Es war mir klar, dass ich dieses Buch brauche oder ich muss dieses Buch aufschreiben, um selbst mich im wirklichen Leben zu sortieren. Ich sortierte mich für die Geschichte auf dem Papier und ich sortierte mich darüber, über das Schreiben, also im eigentlichen Leben, in meinem Alltag.
Sie haben gerade gesagt, skurrile Geschichten, das stimmt wirklich. Manche Geschichten sind ziemlich schräg. Ich würde mal gerne eine herausgreifen. Sie gehen eben auch in Ihre eigene Geschichte zurück, erzählen von Ihrem später abgebrochenen Medizinstudium in Kiel und erzählen von einer Gruppe von arabischen Medizinstudenten, die sich einen Kalbskopf in die Küche ihres Wohnheims holen, diesen Kalbskopf mit einem Vorschlaghammer zertrümmern, um das Gehirn zu untersuchen. Dann kommt ein Mädchen rein, sieht dieses Blut überall, das Hirn, den Vorschlaghammer, schreit wie irre. Ich habe mich gefragt, diese Geschichte zum Beispiel, wie hängt die jetzt zusammen mit der Geschichte dieser Trauer?
Wenn man traurig ist oder wenn man erschüttert ist, dann zeigen sich Risse. Und ich bin kein Mensch gewesen, ich glaube nicht, dass sich das auch ändern wird, der Tagebucheintragung gemacht hat, also ein Tagebuch geschrieben hat. Ich habe mich nicht so sehr erinnern wollen, vergangen ist vergangen. Aber darüber, dass ich wirklich sehr traurig war, habe ich mich angefangen, ob ich das wollte oder nicht, mich zu erinnern, an die Zeit, an die vergangene Zeit und nicht nur an die Zeit mit meinem Vater, sondern auch an meine eigene Zeit. Und diese Erinnerungsbilder, die gehörten auch mit in das Buch, weil darüber versuche ich ja, mir ein Bild von den Verhältnissen damals, vor allem ein Vaterbild zu mir zu zeichnen.
Mhm. Der Roman ist ja auf doppelte Weise zwischen Deutschland und der Türkei angesiedelt. Also einmal, weil Sie sagen, ein Bild Ihres Vaters, der eben mit Ihrer Mutter zusammen nach Deutschland gekommen ist in den 60er Jahren. Sie erzählen von dieser Zeit, auch von diesem Übergang bei Ihren Eltern, auch von Ihrem eigenen Übergang von der türkischen Sprache dann ins Deutsche hinein. Das ist so die eine Ebene der Erinnerungen. Und die andere, was den Roman strukturiert, ist eine Reise von, hat auch was Irres, ganz langsam mit einem Wohnmobil, diese tausenden Kilometer von Deutschland in die Türkei, die der Erzähler antritt mit einem Freund zusammen, weil der Erzähler Flugangst hat und deswegen nur auf diese Weise dahin kommt. Dann kommen auch viele Reiseerzählungen mit hinein. Also das sind diese beiden Ebenen des Buches, würde ich sagen. Und ja. Es gibt einmal einen Satz in dem Roman, den ich besonders interessant fand, nämlich der Satz war, die Trauer macht mich türkisch. Was heißt das?
Die Trauer macht mich fremdländisch. Die Trauer lässt mich das, was nicht mehr zu mir gehörte, trotzdem aufsteigen. Das Verdrängte kommt hoch. Es ist aber auch so, dass ich weiß nicht, ob das Leben 40 Jahre hier in Norddeutschland mit sich gebracht hat. Ich habe bei aller Freude doch ein recht abgeklärtes Verhältnis zu den Dingen. Ich mag eher eine bestimmte kühle Verfasstheit. Und Freundlichkeit, ja, so sind die Menschen auch hier bei uns im Norden. aber ich möchte nicht, dass die Distanz schmilzt. Und das ist passiert. Da kann ich mir noch so viel vornehmen. Ich habe dafür diesen Satz benutzt. In diesem Buch habe ich übrigens einige Dinge hineingeschrieben. Ich wollte dann im nächsten Moment das vielleicht das tilgen, aber ich habe gesagt, nein, wenn das sozusagen der erste Impuls ist, dann bleibt dieser Satz. Also das Türkische stand für mich für das andere, aber auch für die Riten, die Begräbnisriten, für die Klage, für den Kummer. Also ich wurde von übermächtigen Gefühlen heimgesucht und das war mir zu viel.
Der Sohn in dem Buch, der kommt nach dieser langen Reise durch halb Europa, die eben, wie gesagt, den Roman strukturiert, kommt an bei seiner Mutter. Und die hat bei aller Trauer über den verlorenen Mann jetzt aber auch ganz alltägliche Sorgen. Die hat Nachbarn, die schlecht über sie reden. Dann gibt es eine Frau, die in ihrem Garten Oliven klaut und der die 80-jährige Mutter dann androht. Beim nächsten Mal, wenn du in meinem Garten zu sehen bist, ich gehe mit meiner blitzblanken Geflügelschere auf dich los. Noch so ein irrer Moment in ihrem Roman. Der aber auch zeigt, wie mächtig der Alltag auch ist gegen die Trauer, oder?
Ja. Mir ging es überhaupt grundsätzlich darum, nicht eine Abfolge von Geschichten zu schreiben, also nicht Geschichten miteinander zu verketten, auf das sich sozusagen ein Anfang, eine Mitte und ein Ende finden. Na, es ging mir auch darum, das, was sonst oft unterschlagen wird, wenn man über das Deutsche, das Türkische, über all diese ganzen Geschichten, leider Gottes in sehr hässlich soziologischen Worten, wenn man sich damit auseinandersetzt, mir ging es darum, das, was sonst so fehlt, hineinzuschreiben, nämlich den Irrsinn. Also der Irrsinn betrifft den Alltag in der Gegenwart, betraf aber auch den Alltag in der Vergangenheit. Und wenn ich mich erinnerte an meinen Vater, dann habe ich vor allem dieses Zwielichtige, dieses Weggegangene, dieses schnell Verblinzelte, dieses Irre auch einfangen und aufschreiben wollen. Das war im Grunde genommen das, womit ich besonders befasst war, nämlich Worte zu finden für das, was man sonst gerne übergeht.
Und meinen Sie damit das Irre in der Persönlichkeit Ihres Vaters oder noch etwas weiteres darüber hinausgehendes?
An einer Stelle habe ich, es ist peinlich, sich selbst zu zitieren, aber ich tue es
Sie
mal.
Nur bitte.
An einer Stelle habe ich geschrieben, unsere Familie bestand aus 4 Extremisten. Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich. Wir waren äußerst lebenslustig, ja, aber wir waren auch sehr schwermütig. Und 4 schwermütige Menschen, die dann zusammenkommen und zusammenleben, das gibt dann auch Momente des Irrsinns, Momente der Abnabelung, der plötzlichen Abnabelung von der Wirklichkeit. Und das meine ich. Also wenn mein Vater zum Beispiel darauf hinwies, wir dürfen nicht essen, wenn es da draußen hungrige Menschen gibt. Und wenn er im Sinne der Armenspeisung, an die er wirklich geglaubt hat, auch manchmal sehr zwielichtige Menschen mit nach Hause gebracht hat, zum Verdruss meiner Mutter, so kam es dann im Folge, also diese eigentlich gottgefälligen Handlung, zu sehr skurrilen Geschichten. Wir lernten sehr seltsame Menschen kennen und für diese Menschen waren wir wahrscheinlich auch sehr seltsam.
Auch davon erzählen Sie in Ihrem Roman Sohn ohne Vater, der neue Roman von Feridun Saimoglu, der erscheint morgen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Herr Saimoglu.
Es war mir ein Vergnügen, ich danke Ihnen.
Wenn man von den Eltern eine ganze gut bestückte Bibliothek erbt, das klingt erstmal gut, also wenn man selbst Bücher schätzt, aber wenn das viele Bände sind und wenn man kein extra Zimmer frei hat dafür, dann steht man doch schnell ernüchtert vor der Frage, wohin denn nun mit all den Büchern? Meine Kollegin Sabine Oelze, die hatte ganz schöne Schwierigkeiten bei der Auflösung der Bibliothek ihrer Eltern. Im nordrhein-westfälischen Aalen haben die gelebt.
Manchmal zahlt sich Beharrlichkeit aus. Nach intensiver Recherche und zahlreichen Telefonaten haben sich schließlich 2 AntiquarInnen bereit erklärt, die Bestände zu sichten. Den Auftakt macht Verena Wiesehöfer aus Aalen. Die 75-Jährige steht kurz vor dem Ruhestand und macht direkt eine klare Ansage.
Ich selber möchte ja nicht mehr kaufen und kann auch nicht mehr kaufen, aber ihr Bruder hat mich gebeten, trotzdem vielleicht mal zu versuchen, eine Einschätzung vorzunehmen. Und das tue ich jetzt.
An die 10.000 Bücher füllen die Regale in unserem Elternhaus. Darunter viele Klassiker, Goethe, Hesse, Schiller, manche in seltenen Ausgaben. Ein Mausoleum der Geschichten. Unsere Eltern waren Lehrer am städtischen Gymnasium und sammelten Bücher. Nur wissen wir jetzt nicht, wohin damit. Weder ihre alte Schule noch das Germanistische Institut der Uni Münster, unsere ersten Anlaufstellen, hatten Interesse.
Eigentlich ist das Schlimmste, wenn man irgendwo hinkommt und es stehen schöne Bücher da, die die Eltern geschätzt und geliebt haben. Und dann muss man aber den Erben sagen, es geht nicht.
Der Brockhaus, Meyers Konversationslexikon, Kindlers Literaturlexikon, einst Statussymbole, sind heute kaum noch verkäuflich.
Also die haben früher mal, weiß nicht, 1000 D-Mark, 1200 oder so um die Kante, je nach Zustand und Komplettheit, gekostet, heute 150 Euro. Ja. Und dann können sie noch froh sein.
Je weniger Restexemplare es von einem Buch gibt, desto wertvoller ist es. Die Antiquarin wandert mit den Augen die Regalreihen ab. Sie hält inne und beginnt zu zählen.
38, 39, 40, ja. Das sieht doch gut aus.
Sie entdeckt das Gesamtwerk des romantischen Dichters Jean Paul in einer ledergebundenen Ausgabe von 1845.
60, also insgesamt 60 Bände. Also es sind nicht 60 Bücher, aber 60 Bände. Ne? Also hübsche Bände, schön erhalten.
Hübsch, das allein heißt aber leider noch nichts.
Oder sie versuchen ein Antiquariat in Bayreuth zu finden. Ne? Der Jean Paul kommt ja aus Bayreuth. Oder aus der Gegend, aus dem Oberfranken. Ne? Also Bayreuth, Bamberg.
Vielleicht sollten wir Bücher neu denken, zum Beispiel als Dekoration.
Ja, ich wollte gerade sagen, Ihre Idee, Leute anzusprechen, die ein großes Haus haben, ne? Das für die Deko brauchen oder ein Hotel oder sowas, ne? Dass sich das in die Bibliothek stellt, gibt's auch.
Hallo.
Oder das kommt mir alles so.
Kommen Sie rein.
Kann ich vor Jahren schon mal hier gewesen sein?
Am nächsten Tag liegt unsere Hoffnung auf Eugen Küpper, Antiquar aus Münster, 30 Kilometer entfernt. Mit 81 Jahren, Lederjacke und einer Ausstrahlung, die an Karl May erinnert, steht er bei uns im Arbeitszimmer. Seiner Stimme hört man die Jahrzehnte zwischen staubigen Büchern an. Trotzdem kann er es nicht lassen, bei Haushaltsauflösungen nach verborgenen Schätzen zu stöbern.
Haushaltsauflösung gucken, ob die Bibel da ist oder Mein Kampf. Das sind die einzigen Bücher, die in deren Köpfen verankert sind.
Bevor Küpper überhaupt einen Band in die Hand nimmt, begutachtet er erstmal fachmännisch die Regale.
Das sind 16 mm Leimholzböden, die nicht durchhängen. Ne? Und das ist traumhaft. Ne? Sonst kriegen sie immer so 8-Span weiß lackiert, durchhängend, 20 mm. Sieht endlos hässlich aus.
Küpper entdeckt zwei Bände von Hans Henny Jahn aus den 20er Jahren, Ausgaben der Deutschen Buchgemeinschaft Darmstadt. Liebevoll legt er sie auf einen Stapel.
Die kosten zwar nicht viel, aber wenn man eine anspruchsvolle Bibliothek der Moderne zusammenstellen will, also dann gehören die 50 oder 60 Bände, die bei denen erschienen sind, unbedingt dazu.
Küppers Stapel wächst. Besonders freut er sich über eine Gesamtausgabe von Lederstrumpf-Autor James Fenimore Cooper. Auch sie kommt auf den Stapel.
Sehen Sie sich so als Buchretter inzwischen?
Widerwillen. Ja, ist einfach so. Ne?
Am Ende packt Küpper 5 volle Bananenkisten in seinen Volvo. Immerhin ein kleiner Erfolg.
Ich nehme einiges mit, aber ich bin froh, dass es nicht die ausufernde Menge ist. Nicht so, ne? Das wäre eine Schande, das alles wegzuschmeißen. Aber ich weiß nicht, wen man da motivieren könnte.
Wegschmeißen, das klingt nach Verrat an unseren Eltern und kommt für uns eigentlich nicht in Frage. Aber wie es aussieht, haben wir keine andere Wahl. Jammer, schade.
Ja, wirklich ernüchternd, dieser Ausgang bei einem Rettungsversuch für die elterliche Bibliothek. Da denke ich mit Schrecken dran, was aus meinen Bücherbergen zu Hause in ferner Zukunft mal werden soll. Aber egal, bis dahin wird weitergelesen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ende Januar haben wir der Befreiung von Auschwitz vor 80 Jahren gedacht. Und im Winter vor 80 Jahren, da waren auch viele Menschen auf der Flucht aus den deutschen Gebieten im Osten. Meistens waren das Frauen, die sich mit oder ohne Kinder auf den Weg gemacht haben. Die Schriftstellerin Elfi Konrad, die hat einen Roman geschrieben über eine Gruppe von Frauen, die damals auf der Flucht nach Westen war. Elfi Konrad ist selbst Jahrgang 1944. Vor 2 Jahren hatte sie einen unerwarteten Erfolg als fast 80-Jährige mit ihrem ersten Roman Schneeflocken wie Feuer heißt dieses Buch. Und Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion hat jetzt den neuen Roman von Elfi Konrad gelesen. Hallo, sei willkommen, Stefanie.
Ja, hallo, guten Morgen.
Als sei alles leicht heißt jetzt dieses neue Buch. Sag uns doch erstmal, was sind das für Frauen, die da auf der Flucht sind?
Ja, eine ist dabei, die auch schon in Schneeflocken vorkam. Das ist nämlich Dora. Aber Dora ist zu dem Zeitpunkt noch ganz klein, ein Baby, also gerade erst geboren, Jahrgang 1944. So wie die Autorin ja eben auch. Und dabei sind aber auch ihre Mutter Ursula, ihre Großmutter Margarete und ihre Tante Katharina. Und die vier kommen aus einem kleinen Ort bei Breslau im damaligen Schlesien. Und die hat es jetzt, dort haben sie eine Drogerie besessen, die Familie. Und jetzt hat es sie eben auf der Flucht vor der Roten Armee nach Böhmen verschlagen. Und das ist jetzt die Situation, die da beschrieben wird, wie sie da eben in einer alten Schule unterkommen und unter schrecklichen hygienischen Umständen zu leiden haben, aber eben als vier Frauen sich da ziemlich tapfer schlagen.
Und bei Geschichten von dieser Massenflucht war das ja aus dem Osten, da wird oft erzählt von Hunger, von Kälte, von Fliegerangriffen, auch von Vergewaltigung. Was erleben diese Frauen und das kleine Mädchen bei der Flucht?
Ja, vielleicht ist interessant erstmal zu wissen, wie Elfi Konrad erzählt. Sie gibt nämlich jeder dieser drei Frauen eine eigene Stimme. Das heißt, mal erzählt Margarete, mal Ursula, mal Katharina und selbst das kleine Baby hat seinen eigenen Auftritt. Und für jede hat sie so einen ganz eigenen Ton gefunden. Und wir folgen da eben den Gedanken, Assoziationen, Beobachtungen zu Vergangenheit und Gegenwart dieser Frauen. Und tatsächlich ist es dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, der Schutzlosigkeit, das da auch sehr prägend ist und eben vor allem das Thema, das du gerade schon erwähnt hast, vor diesem Ausgeliefertsein den sexuellen Übergriffen, das durchzieht den ganzen Roman und zugleich sieht besonders Ose, die als junge Mutter wie eine Löwin für das Überleben ihrer eigenen Tochter kämpft, dass ihr Körper gerade alles ist, was sie anzubieten hat, um das Nötigste zu bekommen. Und wie sie das erlebt, gehört zu den eindringlichsten Szenen in diesem Roman. Ihre Angst und auch ihre manchmal Ambivalenz, weil sie in diesen Männern nicht nur die Monster, sondern auch den Menschen sieht. Und dann auch ihre Gedanken an die sexuellen Erfahrungen mit ihrem eigenen Mann. Also dieses Thema ist auf jeden Fall ein sehr, sehr zentraler Aspekt dieses Buches. Und am Ende ist es tatsächlich genau das, was ihnen die Möglichkeit verschafft, das Nötigste für das Baby zu bekommen und eben auch die ersehnte Fahrkarte, um mit dem Zug nach Deutschland zu kommen und sozusagen ihrem Ziel, dem Harz, ein bisschen näher zu kommen.
Genau das heißt jetzt was? Dass sie sich sexuell zur Verfügung stellen oder was?
Also besonders die Ursula, die ist eben da sehr aktiv unterwegs, weil sie eben, wie ich gerade schon erwähnte, diejenige ist, die auch, glaube ich, den stärksten Überlebenswillen hat, wegen eben ihres Kindes, für das sie sich verantwortlich fühlt. Und die anderen beiden beobachten auch Ursula in ihrem Tun und machen sich große Sorgen um sie natürlich. Und Ursula ist eben auch ambivalent, also wie ich gerade schon sagte, in ihrem Blick auf diese Männer. Zum Teil ist sie einfach total alkoholisiert, um das irgendwie zu ertragen. Und sie macht sich dann eben ihre ganz persönlichen Gedanken und das ist wirklich sehr eindringlich geschrieben.
Wenn ich mir so eine Situation auf dieser Flucht vorzustellen versuche, würde ich denken, dass die Vergangenheit, wo man herkommt, da erstmal gar keine Rolle spielen kann, weil man so sehr mit der Gegenwart beschäftigt ist, mit dem Überleben eben. Nun ist das ja mit großem Abstand jetzt geschrieben. Wie ist das? Spielt die Vergangenheit eine Rolle? Auch ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus dieser Frauen?
Ja, das spielt auf jeden Fall auch eine ganz wichtige Rolle. Also Ursula zum Beispiel war eine sehr überzeugte Nationalsozialistin. Sie war ein begeistertes Mitglied des Bund Deutscher Mädel und hat Hitler über alles verehrt. Und nun erkennt sie aber langsam, dass sie wohl total fehlgeleitet war. Und wie diese Erkenntnis so langsam bei ihr einsickert, das zeigt die Autorin auch so ganz eindrucksvoll. Da lässt sie zum Beispiel Ursula die eigene Lage als Flüchtling so beschreiben: Es klingt nach Untermensch, Asozialer, Fremdrassiger. Wörter, die plötzlich grausam wirken. Jetzt sind sie die Ausgestoßenen und die anderen, die nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Also das ist so eine der Erkenntnisse. Und das muss ich vielleicht auch noch hinzufügen. Also sie sind auch sehr stark auch irgendwie der Rache der Tschechen, der Böhmen, denen sie da begegnen, ausgeliefert, die natürlich jetzt 6 Jahre lang unter dem Protektorat der Deutschen gelebt haben.
Jetzt gibt es ja sehr viele Bücher zu diesem Thema. Dieses Buch, dieser Roman, du hast ja geschildert, dass er eben aus diesen 4 verschiedenen Perspektiven erzählt ist. Ist das vielleicht etwas, auch diese Erzählweise, die das Buch von anderen abhebt?
Ja, das hat mich wirklich besonders beeindruckt. Also das ist einfach diese Fähigkeit von ihr, für jede dieser Frauen einen ganz spezifischen Ton zu finden und diese Geschichten, die da so ganz eigentlich auch so ganz wie nebenher erzählt werden. Und das Buch ist auch insgesamt, ist es komischerweise gar nicht so tragisch und tief traurig, sondern es ist auch durchzogen von einer unglaublichen Lebenskraft und Lebensfreude, die diese Frauen haben und die auch natürlich sehr stark gespeist ist oder die sehr stark dazu, also ein wichtiges Motiv ist auch, dass die einfach unglaublich zusammenhalten, diese Frauensolidarität, das kann es ja auch wunderbar herausarbeiten. Also in jedem Falle hat mich dieses Buch extrem begeistert und ich finde, Elfriede Konrad ist eine tolle Entdeckung des Mikrotextverlages.
Elfriede Konrad mit ihrem Roman Als sei alles leicht, eben im Mikrotextverlag erschienen. Schmaler Roman für all das, wovon du jetzt erzählt hast. 119 Seiten, nur 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Stefanie von Oppen. Jetzt bin ich gespannt, was eine Buchhändlerin aus Norddeutschland interessant findet an einem Buch über eine Straße in Berlin. Wobei das eine historisch schon sehr interessante Straße ist, ein Boulevard im Osten Berlin, der früher mal Stalinallee genannt wurde. Dieses Buch will uns die Buchhändlerin Ute Gartmann empfehlen von der Buchhandlung Die Schatulle in Osterholz-Scharmbeck bei Bremen. Guten Tag, Frau Gartmann, grüße Sie.
Ja, moin.
Die Allee heißt dieses Buch von Florentina Anders eben über die frühere Stalinallee. Warum hat Ihnen das so gut gefallen?
Also zunächst mal, mein Großvater hat in Friedrichshain gewohnt, also der eine zumindest mütterlicherseits. Also von daher habe ich durchaus eine Beziehung zu Berlin.
Das ist der Stadtteil, in dem die Straße liegt, Friedrichshain, ne?
Ja, genau. Und da aneinander, daran angrenzt. Und das Buch ist einfach unglaublich lebendig erzählt. Es gibt ja eine ganze Reihe von Büchern, die sich so mit dem letzten Jahrhundert beschäftigen und manchmal sehr elegisch Längen haben und das auch in so mit einer manchmal uninteressanten Familie verknüpfen. Und in diese Falle ist Florentina Anders überhaupt nicht getappt, sondern diese Familie ist spannend. Ihre Großmutter ist eine sehr hochbegabte, architekturinteressierte Frau, die dann halt diesen Hänselmann kennenlernt und den heiratet. Er ist wesentlich älter als sie. Und dann erleben sie als Leser einmal die Geschichte von dieser Isa. Und Easy, das ist ein bisschen irritierend dann manchmal für die Leserinnen, immer mal wieder umzuschalten, auch in den Zeiten. Und wenn man manchmal huschig liest, dann weiß man nicht, ob das jetzt Isa oder Easy ist.
Genau.
Aber ansonsten geht es über Bauhaus, über faschistische Architektur, über DDR-Architektur unter Ulbricht zu Honecker. Und also diese Sprünge und was sich dann ändert, sowohl politisch als auch gerade in der Architektur, das fand ich unglaublich spannend. Also auch für Laien wirklich und gut nachvollziehbar, super.
Und dieser Hänselmann, den Sie erwähnt haben, das ist eben der Architekt der Stalinallee, Hermann Hänselmann,
genau.
Wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
Ja, genau.
Und Ihre zweite Empfehlung, das ist ein Buch von einem irischen Autor, von Alan Maron, Coast Road heißt dieses Buch. Was ist das für eins?
Ja, witzigerweise lebt Maron auch in Berlin. Also es ist heute ein bisschen Eulen nach Athen tragen.
Na, wir senden ja fürs ganze Bundesgebiet, ja, genau. Insofern tragen Sie die Eulen genau richtig.
Ja, und das ist sozusagen, also wenn man könnte fast sagen, es ist das Steidl-Buch bei DTV. Also es ist irische Geschichte. Also man geht zurück ins Jahr 1994. Es geht um Frauenschicksale, es geht um die Unmöglichkeit von Scheidung. Es gibt eine Frau, die wieder zurückkommt in dieses Kaff an der Küste, die sich von ihrem Mann getrennt hat und jetzt versucht, aber wieder Kontakt zu ihren Kindern aufzunehmen, in so einem Cottage lebt und das ganze piefige Kaff zerreißt sich das Maul über sie und sie versucht im Prinzip eine freundschaftliche Beziehung zu einer Frau aus dem Dorf, die sehr gut vernetzt ist, aufzunehmen und die mit einem Politiker verheiratet ist, der sich eigentlich für das Recht auf Scheidung einsetzt. Aber halt auch nur politisch einsetzt. Also so zu Hause ist das alles schon eine andere Geschichte. Mhm. Und ich finde das, also er wechselt öfter die Perspektiven. Das heißt, man muss schon ein bisschen aufmerksamer lesen. Aber diese Frauen, die er beschreibt, die sind so plastisch und man leidet so mit denen mit. Also auch mit dieser Frau, die irgendwie versucht, ihr Leben in den Griff zu kriegen und der eigentlich nur Steine in den Weg gelegt werden. Das klingt jetzt nicht so, als würde es Spaß machen, das zu lesen. Also, aber es ist einfach total faszinierend. Und es zeigt gleichzeitig, es ist zwar letztes Jahrhundert, aber so alt ist ja unser Jahrhundert jetzt auch noch nicht.
Ja,
und,
ja.
Und es ist irgendwie so erschreckend kurze Zeit erst möglich für Frauen in Irland, also selbstbestimmt zu leben und für viele Frauen ja immer noch nicht.
Coast Road heißt der Roman von Alan Murran. Und dann haben Sie eine dritte Empfehlung für uns. Sie könnte was mit Zauberei zu tun haben, denn der Titel ist Hokus Pokus Octopus, ein Buch von der Kinderbuchautorin und Zeichnerin Doris Lecher. Geht es denn ums Zaubern?
Naja, es geht eher um einen Babysitter und zwar um einen Babysitter, der eine Wasserschildkröte ist und der heißt Klaas. Und er hat den Job, auf die Oktopusse aufzupassen. Und jetzt habe ich wieder vergessen, wie sie heißen.
Ach, das ist ja nicht
das
so
reimt sich, ja. Mhm. Aber es ist genau, dieses ganze Buch reimt sich halt. Also sie heißen Oktopus und Pi. Und Klaas hat am Anfang die fatale Idee für einen Babysitter, Verstecken zu spielen unter Wasser. Und das machen die drei dann auch. Und zwar sehr erfolgreich. Also sie verstecken sich unter irgendwelchen Korallen, hinter Pflanzen, hinter anderen Seepferdchen oder anderen Oktopussen. Und Klaas findet sie erstmal nicht so richtig und bereut seine Wahl auch schon. Dann kommt noch Gefahr auf. Wie das ausgeht, wird natürlich nicht verraten. Aber es ist toll illustriert, die Sprache, also die Reime sitzen wirklich, es macht Spaß, das vorzulesen. Und es ist noch informativ. Also man hat eine witzige Geschichte, man hat ein Wimmelbuch und man hat ein Sachbilderbuch über Unterwasserwelten. Und das, finde ich, hat der Peter Hammer Verlag echt klasse gemacht. Also kann man nicht meckern.
Und das auf nur 32 Seiten. Hokus Pokus Octopus von Doris genau. Lechner. Drei Empfehlungen von Ute Gartmann von der Buchhandlung Die Schatulle in Osterholz-Scharmbeck. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.